Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. In jeder Folge laden wir einen Experten oder eine Expertin ein und machen zuerst mal einen Health-Check. Also, was macht er oder sie eigentlich selbst für die Gesundheit? Dann stellen wir die wichtigsten Fragen zu Körper, Geist und Wohlbefinden. Im Mythencheck nehmen wir Gesundheitsweisheiten unter die Lupe. Was ist Fakt, was ist Fake? Und am Ende bekommen wir ein Rezept verschrieben mit Tipps für die Gesundheit, die wir gleich heute noch umsetzen können.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Das ist die erschreckend niedrige Anzahl meiner heutigen Schritte. Und es ist immerhin schon später Nachmittag. Ob ich die magischen 10.000 Schritte heute noch schaffe, das ist äußerst fraglich. Die Frage, ob es tatsächlich 10.000 sein müssen, die werden wir aber heute ganz bestimmt beantworten. Es geht nämlich um Bewegung, darum, warum Bewegung der Schlüssel für ein aktives, gesundes Leben sein kann, welche Krankheiten wir damit vorbeugen können und aber auch darum, was passieren kann, wenn wir uns ständig zu wenig bewegen und welche Therapieformen es dann heute gibt. Und auch wenn ich mich heute ganz offensichtlich noch zu wenig bewegt habe, innerlich bin ich gerade sehr bewegt. Denn mir gegenüber sitzt mir ein regelrechter Bewegungs- und Gelenksexperte. Primarprofessor Dr. Björn Rath ist Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Klinikum Welskreskirchen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Dr. Rath, heute mit uns darüber zu sprechen, wie wir uns quasi gesund bewegen können. Lieber Herr Professor Rath, danke, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich muss sagen, ich genieße den Blick, den ich hier oben bei Ihnen habe und muss sagen, ich habe heute 5.781 Schritte schon durchgeführt, aber das wird nicht viel ändern, sage ich Ihnen auch. Aber das okay. Nur als kleines Intro.
Aber Sie sind auch einige Stunden im OP-Saal gewesen.
Da habe ich aber die Uhr natürlich nicht an.
Aber da gehen Sie auch Schritte.
Ja, und da habe ich die Uhr aber sogar nicht an.
Na, dann sind Sie ja wesentlich mehr. Okay, Sie haben gewonnen. Wir beginnen mit einem Health-Check. Also wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen Ihren Lebens- und Gesundheitsstil an.
Der Health-Check.
Wenn Sie nur eine Sportart für den Rest Ihres Lebens machen könnten, für welche würden Sie sich entscheiden?
Das ist jetzt die Frage, ob es darum geht, welche Sportart für mich am gesündesten wäre, um am effektivsten oder welche ich am liebsten machen würde.
Das ist nicht die gleiche?
Na, das gebe ich ehrlich zu. Ich schwimme nicht so gerne, aber Schwimmen wäre eigentlich super. Weil Schwimmen ist einfach, sie aktivieren, bewegen jegliche Muskelgruppen. Sie sind im Wasser, das heißt, ein Teil des Gewichts von ihnen wird vom Wasser getragen und die Gelenke werden nicht so stark belastet. Und was auch interessant ist, Wasser ist sehr beruhigend. Man weiß auch, Wasser hat für die Psyche wirklich einen guten Einfluss. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist Schwimmen eigentlich extrem gut. Vor allem, es ist gleichzeitig Ausdauer sowie auch eigentlich Krafttraining. Und diese Mischung ist essentiell.
Welche Sportart würden Sie wählen?
Ich muss Ihnen sagen, formulieren wir es so. Früher habe ich sehr viel Tennis gespielt, bis ich mit dem Studium begonnen habe. Dann muss ich sagen, dann kam das Studium, dann war ich eine Zeit im Ausland, dann habe ich wieder doch vermehrt Tennis gespielt, bin auch joggen gegangen. Und dann kam die Zeit so während der beruflichen Ausbildung, wo ich leider doch sehr wenig Sport gemacht habe, was ich im Nachhinein auch nicht so gut finde. Und so seit circa anderthalb Jahren mache ich doch wieder relativ viel Sport. Und meins hauptsächlich ist es eigentlich, joggen zu gehen. Tennis spiele ich auch relativ viel, so gut es geht vom Zeitlichen her. Und ich hoffe, jetzt ein bisschen mehr Radfahren wird wieder dazukommen.
Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich in Sachen Gesundheit raten?
Definitiv die sportliche Aktivität, die ich mit 20 hatte, mein ganzes Leben so gut es geht beizubehalten und nicht so eine Pause einzulegen, die ich leider, man kann es immer aufs Berufliche schieben, aber man hätte es auch weiter vorführen können. Das ist ja der innere Schweinehund, über den man auch viel sagen kann. Aber das Entscheidende ist einfach, die Bewegung, sportliche Aktivität weitestgehend durchzumachen. Weil das einfach, also werden wir bestimmt heute auch noch besprechen, für fast alles oder eigentlich für alles gut ist, wenn man adäquate Bewegung macht.
Was bewegt Sie zurzeit?
Was bewegt mich zurzeit? Jetzt ist natürlich die Frage, Geht es jetzt ums Thema Bewegung oder geht es um das Thema, wie will ich das sagen, was in der Welt los ist? Ja.
Sie dürfen entscheiden.
Mhm. Formuliere ich es kurz. Wenn ich jetzt aufs Weltgeschehen zurückgehe, da bewegt mich einfach, dass ich gerne möchte, dass mein Sohn glücklich aufwachsen kann in einer doch sehr harmonischen Welt. Das würde mich sehr freuen. Bewegt mich das Thema, geht es um das Thema Bewegung selber, muss ich sagen. Ich habe im Rahmen eines kleinen Höhenfluges, würde ich sagen, mich nächste Woche für einen Halbmarathon angemeldet. Und der bewegt mich gerade sehr, wie ich den über die Bühne bringen werde. Das ist so eher das, was mich in dieser Hinsicht bewegt. Ja, wobei das erste Thema, glaube ich, das Wichtigere ist.
Welche kleine Gewohnheit hat Ihr Leben nachhaltig verbessert?
Na, es ist eine kleine Gewohnheit, aber wie gesagt, seit circa einem guten Jahr betreibe ich doch bestimmt 3-4 Mal die Woche Sport. Und ich muss sagen, das war für mich ganz toll, weil ich einfach, trotzdem meine Arbeit macht mir extrem viel Spaß, ich bin immer gern zur Arbeit gegangen, aber jetzt ist man morgens noch fitter, man steht einfach noch viel lebendiger, viel fröhlicher auf, abends kann man auch länger wach bleiben und ist trotzdem motiviert, der Sport macht Spaß, kann mit meinem Sohn, wir gehen zusammen Tennis spielen, alles, das sind die schönen Dinge, und das, denke ich, hat schon nachhaltig auch was geändert.
Und sind Sie eher der Morgensportler oder der Abendsportler oder dazwischen?
Och, das ist eigentlich am Wochenende gerne auch morgens, unter der Woche natürlich immer abends. Wobei mein Ziel jetzt ist, ich muss natürlich immer sagen, wenn ich das jetzt verrate, dann muss ich es machen. Mein Ziel ist jetzt eigentlich im Sommer eigentlich morgens in die Klinik zu joggen und abends zurück, sodass ich morgens und abends Sport mache. Aber man muss ja Ziele im Leben haben, nicht?
Herr Professor Rath, stellen Sie sich vor, Sie könnten Bewegung wie ein Medikament verschreiben. Welche Dosis würden Sie mir dann täglich verordnen?
Was mir als erstes einfallen würde, was natürlich gut ist, man sagt, oder für die Bewegung gut ist, man sagt natürlich, dass jedes Medikament auch eine Nebenwirkung hat. Ich glaube, das kann man bei der Bewegung schon mal fast wegnehmen, da Bewegung eigentlich immer gut ist. Jetzt kommt es natürlich immer, schaut man auf die Studien oder ins Umfeld, aber ich glaube, so ein guter Maß ist eigentlich, wenn man 3 bis 5 Mal die Woche circa eine halbe Stunde Sport betreibt. Das ist eigentlich schon, das ist so die Dosis, wo man weiß, das ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, dass es wirkt vor, dass man nicht sozusagen an Diabetes mellitus, an der Zuckerkrankheit erkrankt. Das ist gut auch fürs Gehirn, um aktiv zu bleiben. Das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig. Was man auch überlegen sollte, ist natürlich immer die Frage, wie intensiv man Sport betreibt. Und man soll zum Beispiel nicht immer nur Ausdauersport, vor allem Kraftsport. In der Dosis ist wichtig, um unseren Muskel aufzubauen. Weil wenn wir unseren Muskel aufbauen, das ist hochinteressant, was unsere Muskulatur eigentlich dann auch für Botenstoffe ausschüttet, die für den ganzen Körper essentiell sind. Das heißt, hier und da ist diese Mischung halt ganz wichtig.
Jetzt gibt es diesen Satz, Sitzen ist das neue Rauchen. Ist es jetzt nur so eine Floskel oder kann man den Schaden, den man dadurch hat, wirklich vergleichen?
Rauchen, würde ich sagen, ist definitiv schlechter, aber Sitzen ist auch nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn man so sagt, es gibt doch so Daten, wenn jemand 8 bis 10 Stunden pro Tag sitzt, hat er einfach ein signifikantes erhöhtes Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, für dieses metabolische Syndrom. Dazu gehört die Erhöhung der Blutfette, ein erhöhter Blutzucker, ein erhöhter Blutdruck, Übergewicht etc. Das ist schon mal auch wirklich bewiesen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie viel kann ich das mit Sport ausgleichen? Wenn ich 8 Stunden pro Tag sitze, ich kann es mit Sport nicht komplett ausgleichen, aber schon zum Teil. Das heißt, Sitzen ist schon schlecht. Aber ich glaube, das Essentielle ist, wenn man einen Beruf hat, in dem man 8 Stunden sitzt, sich zwischenzeitlich immer zu bewegen. Also wenn ich wirklich sage, jede halbe Stunde, jede Dreiviertelstunde stehe ich auf und gehe 5 Minuten. Also man kann ja auch beim Telefonieren, wenn man telefoniert gehen, das mache ich übrigens auch immer sehr gerne. Also ich kann beim Telefonieren nie sitzen, aber auch nicht zu Hause. Das konnte ich irgendwie noch nie. Stehpult finde ich super, habe ich jetzt auch gekriegt vor einem halben Jahr. Ich finde das super. Da steht man wirklich viel, das klappt auch gut. Und so muss man sich irgendwas angewöhnen. Also nicht zu lange kontinuierlich sitzen, das ist wirklich schlecht. Nicht so schlecht wie Rauchen, aber nicht gut.
Aber dann kann man es ein bisschen kompensieren, wenn man es immer wieder unterbricht und dann vielleicht am Abend noch joggen geht, einen Spaziergang macht.
Ja, also ich glaube, damit kriegt man es sehr gut kompensiert, weil ansonsten müsste man natürlich, es gibt ja auch viele Berufe, wo man wirklich auf vielem Sitzen tätig ist. Und das wäre natürlich schon immens, wenn man jetzt dadurch sozusagen all diese Punkte hätte oder im Prinzip ein erhöhtes Risiko für gewisse Erkrankungen. Deswegen nein, wenn man zwischenzeitlich aufsteht, wenn man sonst im Alltag sehr aktiv ist, wenn man am Abend dann Sport machen als, dann kann man das so gut wie es geht eigentlich auch ausgleichen. Aber nichtsdestotrotz nicht kontinuierlich sitzen. Wirklich, weil das auch für die Gelenke nicht gut ist. Ne? Weil die Gelenke in einer statischen Position dann sind und deswegen ist das neben der Muskulatur auch für die Gelenke extrem wichtig.
Was ist eigentlich so das Erstaunlichste, was Sie im Laufe Ihrer medizinischen Karriere über Bewegung und Gesundheit gelernt haben?
Boah, da gibt's viel. Wenn ich jetzt beginnen würde, so ein tolles Ereignis war für mich, nach meinem Studium war ich 1,5 Jahre in den USA in einem großen Forschungslabor wissenschaftlich tätig und das war so ein Biomechanics-Labor und ein Tissue Engineering. Das heißt, da haben wir unterschiedliche Zellen in bestimmten 3D-Geweben untersucht und da haben wir Muskelzellen, Knorpelzellen und Knochenzellen speziell angesiedelt in so für sie vorgehende dreidimensionale Konstrukte. Und da haben wir diese Knochen oder vor allem diese Knorpel- und Muskelzellen teilweise nur 5 Minuten lang, wir haben es gesagt, beübt. Das heißt, die wurden bewegt und wir konnten noch 48 und 96 Stunden später den Effekt sehen. Sogar, dass diese Kurzbewegung, wie gut Bewegung eigentlich ist, wie lange das nachhält. Und wenn wir das schon auf zellulärer Ebene oder auf einer einzelnen Zelle im Zellverband sehen, dann ist das für den ganzen Organismus natürlich noch viel nachhaltiger. Und das war schon, muss ich sagen, sehr beeindruckend, das zu sehen und was da alles passiert. Und dann ist einfach, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, was Sie sehen, für mich ist Bewegung immer, wenn Sie zum Beispiel bei einem Patienten, der vorher teilweise immobil war, der dann ein künstliches Gelenk kriegt, ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk, wie mobil die wieder sind, wie wirklich die zufrieden sind, wenn die den Sport wieder ausüben und das auch berichten. Das sind schon immer tolle Momente.
Darüber sprechen wir dann gleich noch vielleicht vorweg. Können Sie uns mal erzählen, was passiert denn oder was kann denn passieren, wenn wir uns wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang zu wenig bewegen? Wenn wir zum Beispiel einen sitzenden Beruf haben und nicht, wie Sie es vorher schon vorgeschlagen haben, zwischendurch immer wieder aufstehen, sondern dann vielleicht auch noch, wenn wir heimkommen, müde sind und lieber am Sofa liegen, als noch eine Runde spazieren gehen. Was kann denn dann alles passieren?
Wenn so, also ein fehlender Bewegungsdrang und fehlende Bewegung führt einfach, hat einen negativen Einfluss auf fast alle Körpersysteme, wenn man sagen will. Das heißt, erstens natürlich, fangen wir mal gering an, die Muskulatur ist natürlich nicht trainiert. Die Muskulatur kann gewisse Botenstoffe nicht bilden. Die Gelenke, wenn die in einer starren oder sagen wir statischen Situation sind, zum Beispiel immer in einem Winkel sind, dann ist natürlich immer nicht die Gelenkflüssigkeit, die um den Gelenkknorpel herum ist, dann kommt es da natürlich zur vierten Abnutzung. Das heißt, Muskulatur und Gelenke haben schon mal einfach teilweise auch eine frühzeitige Schädigung. Das andere ist, was eben auch schon war, wirklich, sie haben ein signifikant erhöhtes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wirklich diese zu bekommen. Ich glaube, das ist, glaube ich, sogar 30-40% erhöht. Sie haben ein höheres Risiko an der Demenz, Depressionen zu leiden beim Bewegungsmangel. Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Faktor. Und das können Sie irgendwann natürlich nicht mehr aufholen. Also ist irgendwann, wenn Sie es zu lange gemacht haben, dann können Sie es vielleicht wieder verbessern, aber nicht mehr aufholen. Und dieses Risiko muss man einem schon bewusst sein.
Jetzt weiß ich nicht, wie alt Ihr Sohn ist. Sie gehen mit ihm Tennis spielen?
Der ist 9.
Der ist 9, okay.
Ja. Und der ist ein Bewegungshund. Also der steht morgens auf, circa um 6, auch am Wochenende. Und abends ist er dann bis 7, 8 dann wach, weil er müde ist. Und der hat einen enormen Bewegungsdrang. Also das finde ich total faszinierend. Also zwischendurch sitzt er auch und liest auch gern was. Also da freue ich mich auch. Da freue ich mich dann auch, wenn er das macht. Aber er spielt Tennis, er spielt Fußball, er spielt Tischtennis und alles. Ja.
Aber nicht alle 9-Jährigen haben diesen Bewegungsdrang oder sind es vielleicht nicht mehr gewöhnt, sich so zu bewegen. Und wenn man dann als Eltern diesem 9-jährigen Kind gern mitteilen möchte, mal jetzt lungert doch nicht wieder auf der Couch rum mit dem Handy, sagen, geh doch raus, spielen. Weil sonst bekommst du später mal Arthrose oder andere Krankheiten. dann wird es schwierig sein, dass dieses Kind das jetzt wirklich ernst nimmt, weil was ist Arthrose oder was ist das, was ich dann später habe. Aber Sie haben ja vorher gerade erwähnt, es ist schon gut, wenn man nicht so lange in seinem Leben sich nicht bewegt. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, was bedeutet zum Beispiel Arthrose oder was bedeutet das, wenn man eben dann keine gesunden Gelenke, Muskeln und einen gesunden Körper hat später?
Als erstes muss ich sagen, ich war in dem Alter nicht ganz so, würde ich mal vorsichtig formulieren. Wenn Sie die Kinder motivieren wollen, also, oder was passiert? Das Problem ist einfach, wenn Sie natürlich, die Arthrose beschreibt eigentlich einen im Alter entstehenden Verschleiß der Gelenke. Primär denkt man an den Gelenkknorpel, aber auch der Knochen ist damit betroffen. Und das führt natürlich dazu, dass sie im Alter eine geringe Mobilität haben, dass sie Schmerzen haben und häufig dann auch Medikamente einnehmen, die natürlich auch nicht gesund sind. Das muss man ganz ehrlich sagen. Bei der Muskulatur, wenn sie natürlich eine nicht ausgebildete Muskulatur haben, die ist erstens ein Schutz für Gelenke. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir brauchen auch zum Schutz eine gute Muskulatur. Und was hochinteressant ist, wenn Sie überlegen, was die Muskulatur kann, und das wissen wir in diesem Umfang, glaube ich, seit 20, 30 Jahren, würde ich sagen, dass die Muskulatur bei der Bewegung bestimmte Botenstoffe freisetzt. Die heißen Myokine, also Myo vom Muskel, Kine von der Bewegung. Und da gibt es die unterschiedlichsten. Ich glaube, es hat damals mit Interleukin 6 heißt das begonnen. Aber es ist ein Faktor, der einfach Entzündung hemmt. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns bewegen, produziert die Muskulatur den. Das heißt, es ist entzündungshemmend. Dann gibt es einen Faktor, glaube ich, Musklin, der führt dazu, wird von der Muskulatur, von der Skelettmuskulatur gebildet und ist kardioprotektiv, das heißt, er schützt das Herz. Dann gibt es einen Faktor, der kann die Blut-Hirn-Schranke passieren und führt dazu, dass wir gewisse Botenstoffe im Hirn bilden, um einfach kognitiv, also vom Geistigen auch fit zu bleiben. Und das haben sie natürlich kontinuierlich, wenn sie sich bewegen. Und alles das leider auch nicht, wenn sie sich nicht bewegen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, um das zu verwirklichen.
Und wie wichtig ist es, dass man schon als Kind mit dieser Bewegung beginnt und Muskeln aufbaut?
Ach, Kinder, es ist Muskelaufbau, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, Kinder müssen sich einfach im gesunden Umfang bewegen. Ja, das ist, es gibt ja immer mehr Kinder, das weiß man auch, dass die übergewichtig sind. Das hat natürlich einfach negative Faktoren. Aber einfach, wenn Kinder sich im jungen Alter viel oder normal bewegen, dann haben sie genug Muskulatur. Also da ist jetzt kein Aufbau. Das ist einfach die normale Bewegung bei Kindern. Das reicht vollkommen aus. Aber das ist einfach für die Gelenkentwicklung, für die Muskulaturentwicklung ausreichend, aber wichtig. Also nur auf dem Sofa sitzen, das ist schon sehr schlecht. Regelmäßige Bewegung bei Kindern, würde ich eigentlich täglich sagen, ist wichtig.
Kann man sie eigentlich so gesund bewegen, dass man auch im hohen Alter noch gesunde Gelenke hat? Also kann das sein, dass man auch wirklich mit 80, 90 Jahren noch so gesunde Gelenke hat, dass man mit seinen Enkelkindern oder vielleicht dann schon Urenkelkindern noch im Gras herumhüpfen kann? Oder ist der Verschleiß einfach irgendwann automatisch da, egal wie gesund man gelebt hat, wie gut man sich bewegt hat?
Also definitiv geht das. Also wenn und Sie, aber Sie müssen so sehen, Sie unterstützen es mit der Bewegung. Weil es gibt gewisse Faktoren, die wir auch nicht mit Bewegung beursachen können, die auch zum vorzeitigen Verschleiß der Gelenke führen können. Die können wir natürlich mit der Bewegung jetzt nicht beeinflussen, aber grundsätzlich ganz klar, wenn wir uns bewegen, dann ist das für unsere Gelenke super und es gibt Patienten, die sehe ich mit 90, die sehe ich mit oder teilweise noch älter, die auch mit leichten Gelenkbeschwerden kommen und wenn sie dann zum Beispiel ein Röntgenbild machen, die haben wirklich sehr schöne Röntgenbilder von den Gelenken, da ist kaum ein Verschleiß. Und das sind aber schon auch Patienten, die auch immer doch relativ oder viel gemacht haben. Ja, und das ist einfach ganz klar, weil diese ständige Bewegung führt dazu, dass mechanischer Reiz auf dem Knorpelgewebe, auf dem Knochengewebe im Gelenk ist. Dadurch wird es gut ernährt, dadurch wird es wirklich gut versorgt und der Knorpel bleibt erhalten. Und definitiv können Sie dazu beitragen und bis zum hohen Alter dann auch fit und mobil bleiben. Und wenn man sich, muss man sagen, auch Mobilität und Bewegung im Alter anguckt, dann muss ich sagen, ist mein Vater für mich doch auch immer ein großes Vorbild. Mein Vater ist 85 Jahre und muss sagen, der geht immer noch 2 bis 3 Mal die Woche joggen. Ich muss sagen, ich, wie gesagt, seit einem Jahr probiere ich da immer mehr joggen zu gehen und seit kurzer Zeit kann ich, glaube ich, erst richtig mithalten. Und da muss man sagen, und ihm geht's gut. Der ist körperlich fit, der macht aber auch immer noch gewisse Kraftübungen für sich und er hat keine Gelenkbeschwerden. Und das ist natürlich, daran sieht man schon, dass das bis ins hohe Alter geht. Und das ist sehr bewundernswert. Aber er war immer sportlich und hat auch eigentlich durchweg sein Leben lang Sport betrieben.
Und seit wann joggt er auch immer schon?
Ich glaube, so richtig begonnen hat er so mit, ich meine, wir haben uns jetzt noch unterhalten, so mit 7,38 so richtig viel joggen zu gehen. Und es ist wirklich so, wenn mein Vater nicht joggen kann, sei es, wenn es im Winter dann doch auch mal schwieriger wird und etc., das fehlt ihm. Das merkt man richtig. Also er braucht diese Bewegung und dann fühlt er sich auch richtig gut.
Das macht Mut.
Definitiv.
Es gibt Menschen, die gehen eher schnell zum Arzt und andere, die kommen vielleicht erst, wenn es schon fast zu spät ist. Man weiß eben selten, zwickt das jetzt nur oder ist das jetzt nur ein komisches Gefühl im Gelenk oder zwickt halt die Hüfte oder sollte man sich das schon anschauen lassen? Ab wann würden Sie denn raten, dass man dann wirklich zum Arzt geht, wenn es, also was jetzt die Gelenke betrifft?
Es kommt immer darauf an, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Also wenn Sie mit Sport beginnen und dann zum Beispiel am nächsten Tag oder am Tag so ein bisschen Beschwerden haben, das darf auch schon mal sein. Ja, das ist also eine sportliche Belastung machen und dann ist das mal so. Das Entscheidende ist, dass es wieder weggeht. Also wenn der Schmerz dann, sagen wir, einen Tag mal bleibt oder nicht kontinuierlich ist, dann ist es okay. Wenn Sie einen dauerhaften, einen klassischen Belastungsschmerz haben, dass Sie bei jedem Schritt Schmerzen haben, dann sollten Sie nachdenken, wenn Sie zum Beispiel auch bei Belastungsschmerzen beim Joggen auf einmal kontinuierliche Gelenkschmerzen haben, die dann über einen längeren Zeitraum sind und da rede ich dann auch von, sagen wir, nach 2 Wochen geht es immer nicht weg, dann sollte man sich das vielleicht auch schon mal überlegen. Aber solange dann der Schmerz wieder nach 1-2 Tagen aufhört, dann ist das okay.
Welche Therapien gibt es denn da heute schon? Und ab wann sollte man dann auch wirklich eine Operation in Betracht ziehen für, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk?
So, jetzt kommt es natürlich immer drauf an, auch so ein bisschen, wie der Status und alles ist. Nehmen wir jetzt an, vielleicht von einem älteren Patienten, der einen gewissen Gelenkverschleiß hat, gibt er da unterschiedliche Gründe und der dann doch, sagen wir, Schmerzen hat, die etwas kontinuierlich sind. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man dann beginnt mit forcierter Bewegung, zum Beispiel im Rahmen von einer Physiotherapie. Dass man stärkt die Muskulatur, die führt das Gelenk und da ist es zum Beispiel ein Schritt dieser konservativen Therapie, das heißt einer Therapie ohne Operation. Dann kann man, wenn zum Beispiel mal ein akuter Entzündungsreiz ist im Gelenk durch eine Überbelastung und einen gewissen Verschleiß, kann man zum Beispiel auch mal eine Infiltration durchführen. Das heißt, dass man ein Medikament in das Kniegelenk hinein initiiert. Das kann eine gewisse Zeit auch wirklich helfen. Das sind so die Punkte, mit denen man wirklich auch lange und gut dann zurechtkommen kann. Und was ich den Patienten immer sage, es gibt so die klassische Trias. Nehmen wir an, ich habe ein Röntgenbild, auf dem ich sehe, wir haben einen fortgeschrittenen Gelenkverschleiß. Und der Patient zeigt dann bei der Untersuchung auch wirklich eine deutliche Einschränkung und er hat wirklich Belastungsschmerz, dass er sagt, er kann morgens, wenn er aufsteht, hat er Beschwerden, diesen Anlaufschmerz. Er hat aber auch, wenn er dann 500 Meter geht, wieder Schmerzen. Dann ist es so ein Punkt, dann sind zwei wichtige Kriterien erfüllt. Aber das Entscheidende ist für mich immer, ich frage die Patienten, wie stark sind sie im Alltag eingeschränkt? Und dann gibt es Patienten, die sagen, wissen Sie, grundsätzlich komme ich aber doch noch gut zurecht. Ich nehme vielleicht alle 3 Monate mal eine Schmerztablette und das geht eigentlich wirklich gut. Da würde ich keine Operation empfehlen. Aber wenn ein Patient wirklich sagt, wissen Sie, ich muss fast jeden Tag eine Schmerztablette einnehmen und eigentlich kann ich die Dinge, die ich gerne machen würde, ich kann sie nicht mehr machen aufgrund der Schmerzen im Bereich des Gelenkes. Und wenn die anderen Punkte auch erfüllt sind, dann würde ich die OP empfehlen. Erstens ist der Patient mobiler. Das haben wir eben gelernt. Das ist für das ganze körperliche System extrem wichtig. Zweitens, die angrenzenden Gelenke werden weniger belastet, weil sie natürlich nicht die Überbelastung oder die fehlende Belastung des betroffenen Gelenks kompensieren müssen. Und der Patient hat einfach eine Lebensqualität und muss dann, wenn alles wieder gut ist, auch kein Schmerzmittel mehr einnehmen. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte.
Dann kommt aber manchmal ein bisschen die Angst vor der Operation. Vielleicht kennen wir jemanden, der vor 20 Jahren operiert worden ist am Gelenk und dann vielleicht lange nicht einen normalen Alltag leben konnte, vielleicht den Lieblingssport gar nicht mehr ausüben konnte. Ist diese Angst heute berechtigt oder hat sich da schon so viel verändert, dass die Angst mittlerweile unberechtigt ist?
Also man sollte, glaube ich, vor jedem operativen Eingriff Respekt haben und Respekt haben dürfen. Das ist ganz klar. Es hat sich schon verändert. Auch ich bin, ich glaube jetzt, muss ich mal überlegen, knapp 20 Jahre klassisch klinisch tätig. Also habe ich mit der Ausbildung begonnen und in diesen 20 Jahren hat sich schon viel getan. Wenn man jetzt die zwei Gelenke, die am häufigsten einen endoprothetischen Ersatz erhalten, das Knie- und Hüftgelenk anschauen. Beim Hüftgelenk ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, diese Zugänge, man nennt sie minimalinvasiv, aber eigentlich heißt es, sozusagen bei dir bedeutet das, dass die Muskulatur bei dieser Operation nur auseinandergehalten wird. Das sind Operationen, da wird die mit einer spezielle Muskellücke, geht dort hinein, hält die Muskulatur auseinander, kann dann das Implantat einsetzen. Der Patient ist dadurch sehr schnell mobil. Also das heißt, ich gehe am Abend zu denen, stehe auch mit denen auf. Diese müssen am Abend oder dürfen am Abend die ersten Schritte gehen. Sie kriegen keine Wunddrainage mehr. Wir vernähen die Wunde so, dass sie ein Pflaster drauf haben, ein durchsichtiges, das können Sie auch sehen, das bleibt 2 Wochen drauf und sind sehr schnell wieder aktiv. Und so eine OP, von der Dauer ist das wirklich auch deutlich überschaubar heutzutage und die kommen sehr schnell wieder auf die Beine. Das heißt, da kann man schon auch diese Angst oder diesen Respekt nehmen. Die Hüftoperation ist wirklich eine sehr erfolgreiche Operation. Eine der erfolgreichsten des letzten Jahrhunderts, muss man sagen. Und diese hat sich nochmal weiterentwickelt. Das Knie kommt noch nicht ganz an das Hüftgelenk heran. Aber das Hüftgelenk ist natürlich, das ist ein Kugelgelenk. Das ist in der Rekonstruktion einfacher, wenn man so will. Das Kniegelenk ist schon komplizierter, weil es ein Drehgleitscharniergelenk ist. Hört sich schon mal direkt komplexer an. Und man muss sagen, wo weiß man, in der Vergangenheit waren so 85% der Patienten zufrieden, 15 hatten gewisse Restbeschwerden, das ist schon ein Anteil. Aber jetzt hat sich in den letzten Jahren auch wieder eins entwickelt und muss man sagen, da bin ich auch für diese Technik, die finde ich extrem wichtig, dass man probiert, das Kniegelenk so zu rekonstruieren, wie es war theoretisch, als der Patient 20 war. Also wenn er keine Fehlstellung hat, das heißt, wir wollen diesen Knorpeldefekt ausgleichen, die Prothese so implantieren, dass es auch im Prinzip auf das Gelenk, die Bänder, auf die Bandsituation, die Muskulatur abgestimmt ist. Und das zeigt auch, dass die Patienten nach einer Kniegelenksoperation auch wieder sehr schnell zurechtkommen, dass man hier auch große Fortschritte hatte. Also dieses, wie es, sagen wir in den 20 Jahren und weiter davor war, da hat es sich schon deutlich weiterentwickelt. Und da kann man den Patienten, kann man das auch schön zeigen.
Wie lange stehen Sie da ungefähr im OP-Saal?
Das meinen Sie, wie lange so eine Operation dauert? Ach, das muss man sagen. Eigentlich dauert so eine Implantation eines künstlichen Kniegelenks und eines künstlichen Hüftgelenks. Ja, es kommt immer darauf natürlich an, wie komplex es ist. Aber grundsätzlich kann man so sagen, vielleicht etwas unter einer Stunde.
Und kann man danach auch, also nicht sofort danach, aber nach einer gewissen Zeit auch wieder sämtliche Sportarten ausüben? Oder worauf muss man danach achten?
Grundsätzlich dürfen sie alle Sportarten ausüben. Ich bin da relativ entspannt, muss ich Ihnen sagen. Als ich noch in Deutschland tätig war, da habe ich vielleicht das Skifahren, ich komme aus dem Rheinland, etwas zurückhaltender gesehen, weil ich würde jetzt vielleicht nicht denken, dass die Rheinländer so gut Skifahren wie die Österreicher. Wenn sie es im Österreicher verbieten würden, Ski zu fahren, das wäre schon kritisch. das heißt, ich kriege auch wirklich nette Patientenfotos, wo Patienten bei Skiabfahrten will er machen und alles, das geht. Die Respekt hätte ich davor, dass ich stürze, aber vor allem vom schlimmsten Fall natürlich nicht durch Eigenverschulden, sondern dass jemand mich anrempelt etc. Da muss man drauf aufpassen, aber das geht auch sehr gut. Aber man kann auch, früher durfte man nicht Tennis spielen. Ich muss sagen, das ist auch, war mit meinem Sohn einmal Tennis spielen in der Halle im letzten Jahr und links haben 2 Patienten, die eine Hüftprothese bekommen haben, die ich kenne, gespielt. Auf der Gegenseite eine Dame, die ich operiert hatte. Und so waren dann 3 meiner Patienten. Mein Sohn, der hat dann auch geschmunzelt. Aber die haben schön gespielt, muss ich sagen. Zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger, aber das war okay. Und das muss man sagen, das geht. Heutzutage mit den Techniken, mit den modernen Materialien, das heißt, die auch optimiert wurden, kann man eigentlich wieder alles machen. Man muss es in Ruhe mit dem Patienten besprechen allerdings.
Und was jetzt die Technik während der Operation betrifft, wird da auch schon KI eingesetzt?
Die KI ist so eins der brennendsten Themen, muss man sagen, eigentlich in sämtlichen medizinischen Bereichen und auch in der Orthopädie. Die KI unterstützt uns noch nicht in dem Sinne bei der Operation. Also es operiert der Operateur komplett alles selber. Es gibt natürlich gewisse additive Unterstützungssysteme, das hat man bestimmt mit dieser Brille Augmented Reality oder mit sozusagen gewissen zusätzlichen roboterarmgestützten Operationen, aber wo eigentlich der Operateur unterstützt wird. Aber das ist nicht klassisch eine künstliche Intelligenz. Das wird vielleicht in der Zukunft mal kommen. Es wird aber immer bleiben, dass der Operateur operiert. Aber ich glaube, die Künstliche Intelligenz kann uns bei einer Sache extrem helfen, bei der Planung der Operation und vor allem auch in der Beurteilung, wenn wir sehen, wie die Patienten im Verlauf, wie die zurechtkommen und dass wir daraus lernen, dass wenn wir das Implantat ist so eingesetzt worden, bei dem Patienten, der vorher diese Anatomie oder diese bestimmte Arthroseform hatte, der hat das gute Outcome, sodass man dann mit der Künstlichen Intelligenz viele Informationen sammeln kann und sagt, zum Beispiel bei diesem Patienten wäre es optimalerweise, das Gelenk so einzusetzen, weil damit wird er sehr gut zurechtkommen. Und das heißt also vor allem bei der Bildauswertung vor und nach der Operation, bei diesem wird die Künstliche Intelligenz dazukommen. Ich muss sagen, wir haben gerade auch selber drei Projekte, bei denen wir diese mit Studierenden, wo wir das probieren, auch diese Algorithmen in unsere OP-Planung und in die Nachversorgung, Auswertung einfließen zu lassen. Und da bin ich mir sicher, das wird auch kommen. Und das, wenn es uns hilft, dann ist es ja auch gut. Man muss es halt immer nur entsprechend auch anwenden.
Jetzt kommen wir wieder zurück zu den gesunden Gelenken. Es geht ja eigentlich auch heute darum, wie können wir uns bewegen, damit die Gelenke oder damit wir generell gesund sind. Wenn jetzt jemand bis heute, sagen wir, noch eher so ein Bewegungsmuffel war und jetzt aber beginnen möchte, die Bewegung in den Alltag zu integrieren. Worauf muss man denn da achten, wenn man jetzt startet als noch nicht so beweglicher Mensch? Kann man das dann auch übertreiben und vielleicht mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften? Worauf muss man da achten?
Ja, definitiv können sie einen Schaden anrichten. Das Problem sind ja die Übermotivierten, die dann irgendwann den inneren Schweinehund überwinden. Ich muss sagen, wie gesagt, ich kenne das selbst. Ich habe vor einem Jahr relativ viel mit Sport begonnen. Und es ist schön, wenn sie überwunden haben. Aber das Problem ist, wenn sie auf einmal dann sagen, jetzt laufe ich mal einen Marathon. Ja, damit tun sie im Körper definitiv überhaupt nichts Gutes. Ja, weil er ist dann überlastet und Überlastung ist kann man sagen, genauso schlecht eigentlich wie eine fehlende Belastung oder Bewegung. Optimal wäre zum Beispiel, wenn Sie beginnen mit einem moderaten Fahrradfahren. Einfach das, ein Großteil des Gewichts auf dem Sattel. Die Gelenke werden schön bewegt, die Muskulatur wird trainiert. Wenn man im Maßen beginnt, sagen wir mit einer halben Stunde, wenn Sie merken, ja, mir geht's eigentlich noch relativ gut. Ich bin jetzt nicht so, dass ich, sagen wir, mich gar nicht mehr unterhalten könnte. Also von der Physis her und von der Ausdauer her, das passt noch. Also da würde ich wirklich leicht beginnen. Dann gewisse Regenerationstage auch immer. Und das würde ich dann sukzessive steigern. Und beginnen würde ich vielleicht mit Fahrradfahren, mit Schwimmen. Im Verlauf dann gerne mit Joggen. Joggen sollte man aber am Anfang schon so machen. Toll wäre es, wenn man dann am Anfang so joggt, dass man vielleicht auch noch zwei Sätze sich unterhalten könnte. Man muss nicht die ganze Zeit regeln, aber das, wenn man am Limit ist. Und das kann man dann sukzessive steigern. Aufhören, wenn man während der sportlichen Aktivität Schmerzen hat, also währenddessen Schmerz, das sollte man dann abklären lassen, beziehungsweise an Überbelastung denken. Wie gesagt, wenn Sie beginnen und haben ein, zwei Tage danach etwas Beschwerden, ein Muskelkater ist jetzt auch nichts Schlimmes und zeigt halt auch zum Glück, dass wir noch eine gewisse Muskulatur haben.
Es gibt zwar zum einen die Übermotivierten, wie Sie es genannt haben, aber es gibt auch die, die sich da irgendwie mit diesem inneren Schweinehund, von dem wir jetzt schon zweimal gesprochen haben, einfach nicht losreißen können. Fällt Ihnen noch irgendein Satz ein, dem wir diesem inneren Schweinehund jetzt mal zurufen können, weil uns ja spätestens nach dieser Folge doch bewusst ist, wie gut es ist, wenn wir uns bewegen. Wie können wir denn den dazu bringen, dass er mit uns spazieren oder laufen geht?
Die Frage ist immer, uns ist es bewusst, ja, das würde ich schon sagen, aber ob es der Person ist, ist natürlich nicht bewusst. Boah, und die zu motivieren, also es kann ja manchmal extrem schwer sein. Aber ich glaube, wenn man sich einfach nur ein bisschen informiert, man muss ganz einfach sagen, beweg dich so gut es geht und einfach, du wirst einen großen Benefit davon haben. Man muss es einfach sagen, weil man einfach, es ist wirklich, oder man muss vielleicht diesen, oder das Patienten wollte ich jetzt schon sagen, das sind es ja gar nicht, aber den Mitmenschen einfach mal klar machen oder vielleicht das mal darstellen, was einfach die Muskulatur, also alles leisten kann. Das ist ja wirklich, man dachte immer, der Muskel ist einfach nur da, dass wir uns bewegen. Ja? Aber was einfach alles durch die Muskulatur passiert, welche Systeme sie beeinflusst, das ist, glaube ich, das muss man den Patienten, das ist natürlich, wie man es ihnen beibringt, schwierig, müsste man relativ vielleicht gucken, kurz, knapp und prägnant. Und das Zweite ist einfach, glaube ich, wenn man wirklich mal darstellt, wenn sie sich viel zu wenig bewegen, sie haben ein signifikantes erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Bewegung, für Bluthochdruck, Übergewicht mit allen Folgen, für eine Demenz, für Depressionen, wenn es ganz dringend ist. Und ich glaube, das sollte dann doch schon Motivation genug sein.
Vielleicht können Sie es trotzdem nur kurz
mit einem Satz, ja, ich überlege
die ganze Zeit. Was der Muskel noch für, nein, den Satz für den Schweinehund, den haben wir jetzt wirklich zum Schweigen gebracht.
Weil da überlege ich im Hintergrund immer noch, okay, ja, dann bin ich ja, das ist super.
Aber eben, weil Sie sagen, der Muskel macht noch sehr viel mehr. Was sind das so für einzelne Punkte?
Na, das ist, was wir eben so, das sind wirklich diese Myokine. Man dachte immer, der Muskel ist eigentlich, der ist dafür da, um die Knochen, die Gelenke zu bewegen. Super. Ne? Dann, wenn Sie Bodybuilding machen, dann sieht es im Zweifel auch noch toll aus. So. Aber der Muskel ist einfach, sobald Sie ihn bewegen, weil ich Ihnen damals gesagt habe, sogar das geht nach den ersten Bewegungszyklen los. Und was ist bei uns, wenn wir zum Beispiel gewisses ein leichtes Training beginnen, der stößt dann einfach oder bildet diese Myokine. Und nochmal, antientzündliche Faktoren, die wirklich die Entzündungssituation zurückschreiben, die teilweise bei Gelenkerkrankungen protektiv sind. Es ist kardio-herzprotektiv. Dann, ich glaube, ich habe eben noch überlegt, BDNF heißt das, dass ein Faktor durch die Hirnschranke ins Gehirn geht und dafür Botenstoffe sorgt. Das heißt, der stärkt wirklich oder hilft zu einer besseren kognitiven Fähigkeit, vermindert auch das Risiko einer Demenz und das macht der Muskel. Und ich sage Ihnen, mittlerweile gibt es, glaube ich, wo das letzte Mal ich es gelesen habe, waren es, glaube ich, 600 bis 800, dann gibt es bestimmt jetzt mittlerweile 1000 Myokine und die muss man erstmal alle verstehen. Und das heißt, das zeigt schon, wie viel da der Muskel leistet. Also den darf man nicht unterschätzen.
Ich glaube, der Hund ist jetzt ganz ruhig. Und brav, der sagt nichts mehr. Der will jetzt rausgehen und spazieren.
Ich hoffe sehr, ja.
Sind wir schon fast am Ende, aber wir haben jetzt noch so einen kleinen Faktencheck. Ich habe Ihnen da ein paar so Mythen mitgenommen und Sie sagen mir bitte einfach, ist da was dran oder ist es nur, wird es nur verbreitet auf Social Media und anderen Plattformen?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Sitzen ist harmlos, wenn man regelmäßig Sport treibt.
Ist fast kompletter Fake. Aus folgendem Grund, Sitzen ist schlecht. Und wenn Sie zu viel sitzen, können Sie es bestimmt mit Sport sehr groß ausgleichen, aber nicht zu 100%. Deswegen, ja.
10.000 Schritte am Tag keep the doctor away. Jetzt bin ich echt gespannt, weil wie gesagt, ich habe noch nicht viele heute.
Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt, na gut, ich sitze ja. Ne,
jetzt sind es auch nicht mehr geworden.
Nee, sind nicht mehr geworden, schade. Aber wir hätten natürlich auch mal den Podcast im Gehen machen können. Dann hätten wir es jetzt vielleicht geschafft oder Treppensteigen.
Oh, aber wäre mit der Technik. Der Ton von mir zumindest schwierig.
Ja, von mir auch. Da machen sich keine Gedanken. 10.000 Schritte. Also erstens witzig ist, woher kommen die 10.000 Schritte? Das ist ein Schrittzähler aus Japan, glaube ich, aus den 50er, 16er oder so gewesen.
Hat sich gut verkauft.
Absolut. Und die sind auch gar nicht schlecht, die 10.000 Schritte. Aber gut ist es schon, wenn wir 5, 6, 7.000 gehen. Also man, die 10.000, es ist eine gute Richtmarke. Das verraten wir auch. Rausschneiden können wir es nicht. Aber sollte man keinem verraten, dass das eigentlich sehr, also fast zu hoch ist, um was zu erreichen, weil 5, 6, 7.000 reichen aus. Aber die 10.000 sind schon ein guter Wert. Und wenn man die täglich erreicht, das ist ein gutes Ziel, was man sich vornehmen sollte.
Dehnen ist überflüssig.
Dehnen, ja. Früher hat man immer gesagt, ich dehne mich vor dem Sport, ich dehne mich nach dem Sport. Wenn Sie jetzt mit Sportwissenschaftlern sprechen, die sagen, na, vor oder direkt danach, eher im Intervall dehnen. Und dann ist es gut. Einfach, weil es natürlich durch das Dehnen wird ja der Muskulatur, aber auch die Sehnen, das ist ja dann eine Vorspannung oder ein Dingsum, die sie ausüben, das wirkt auch auf den Muskel extrem gut und auf die Sehnen. Das sollten sie, wie gesagt, im Intervall ausführen. Was man, und dadurch ist es auch wichtig, wenn man zum Beispiel sagt, wie dehne ich mich? Was man noch überlegen kann, ist vorm Sport, ist glaube ich ja so ein dynamisches Dehnen, dass er so ein bisschen reinfedert, nach dem Sport die statischen halten. Aber wie gesagt, mit Abstand muss man es machen. Nicht jetzt, dehnen ist nicht mehr vor und nach, glaube ich, so wichtig, wenn man das so aktuell schaut. Aber es behält auf jeden Fall in der Bedeutung, ist es wichtig und sollte beibehalten werden.
Joggen schädigt die Gelenke. Also jetzt frage ich einen Halbmarathonläufer.
Nein, hören Sie auf, ich bin ja nicht gelaufen, das müssen wir vielleicht wieder rausschneiden, je nachdem, wie es ausgeht. Aber Joggen schädigt die Gelenke? Nein. Es sei denn, Sie haben einen riesigen inneren Schweinhund, den Sie nach 30 Jahren überwunden haben und laufen einen Marathon. Dann ist es schlecht. Aber wenn Sie laufen gehen, achten Sie auf Gutes, das kann ich selber sagen. Wenn Sie auf einmal wieder anfangen und haben noch Joggingschuhe, die 10 Jahre alt sind, ist nicht optimal. Wirklich, Joggingschuhe, da darf man auch mal was investieren. Das kann ich selber sagen. Optimal sind natürlich auch Waldwege. Und optimal ist es auch, immer in gewissen Episoden zu laufen. Also wirklich jetzt vom Rhythmus her, es genügt auch, wenn man ein paar wenige Kilometer laufen muss, nicht zu viel. Und dann ist es für die Gelenke gut, weil einfach, wir haben einen biomechanischen Reiz an den Knorpel und an den Knochen, das ist super. Wir haben die Bewegung, wir produzieren gute Gelenkschmiere, die den Knorpel ernährt und alles. Und deswegen definitiv ist das Joggen gut.
Und kann man auch mit einem künstlichen Hüftgelenk wieder joggen?
Ich hätte nichts dagegen, wenn das komplett dann von der OP, wenn das dann gut eingewachsen ist, also ist das grundsätzlich möglich.
Jetzt sind wir schon fast am Ende, nur ganz am Schluss, wenn man einem Arzt gegenüber sitzt, kriegt man meistens ein Rezept. Das wünsche ich mir jetzt auch von Ihnen. Und auf dieses Rezept würde ich Sie bitten, dass Sie uns Ihren ultimativen Bewegungstipp schreiben.
Das Rezept.
Theoretisch würde ich am liebsten jedem Patienten ein gewisses Bewegungsausmaß verordnen. Wie formuliere ich das am besten? Wenn man es jetzt klassisch sagen würde, dann würde man wirklich sagen, 3 bis 4 Mal 30 Minuten die Woche Bewegung ist essentiell. Aber eigentlich muss man einfach sagen, würde ich aufs Rezept sagen, bewegt dich, bewegt euch, euer Körper wird es euch danken.
Das ist ein Aufruf und ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich recht herzlich. Ich fand es sehr interessant.